Sie hören Kontrafunk aktuell. Seit Russland die Ukraine überfallen hat, sind russische Sportler und Künstler international isoliert. Selbst Säulenheilige der russischen Literatur werden verbannt. Die russische Sprache ganz allgemein ist in Verruf geraten. Doch davon lässt sich Walter Denz nicht beeindrucken. Der Schweizer Unternehmer betreibt in Russland und Lettland Sprachschulen. Und wir erreichen ihn gerade bei einem Besuch in St. Petersburg. Herzlich willkommen, Herr Denz.
Vielen Dank für das Gespräch.
Herr Denz, es ist ja doch nach wie vor, oder fast will man sagen, noch mehr als vorher, ungewöhnlich, dass ein westlicher Unternehmer wie Sie in Russland aktiv ist. Wie reagiert eigentlich Ihre Familie, Ihr Freundeskreis darauf, dass Sie an Ihrem Engagement in Russland festhalten?
Unterschiedlich. Ich denke, meine wirklich guten Freunde, die haben nach Verständnis. Ich bin seit über 35 Jahren Unternehmer und ich habe nicht vor, jetzt hier noch in der Schweiz, wo ich wohne mit der Familie seit einigen Jahren, einen neuen Job zu suchen. Also ist natürlich klar, dass mein Skillset ist dort, wo es ist, ja, in der Organisation von diesen Kursen. Auch meine Kontakte sind durchaus vorhanden. Und es gibt vor allem noch eine internationale Nachfrage für Russisch. Die ist nicht komplett verschwunden, die ist da. Der Kuchen ist kleiner geworden, aber unser Anteil ist nicht unbedingt kleiner geworden am Kuchen. Dazu haben wir natürlich viele diplomatische Vertretungen, weniger in Petersburg, aber vielmehr in Moskau, die ja weiterhin ihrer Arbeit nachgehen. Ja, unter unseren Kunden sind viele Diplomaten und die brauchen ja das Russisch auch weiterhin.
Das heißt, Ihr Kundenstamm in Moskau, der bemisst sich gar nicht nach russischen Bürgern, sondern tatsächlich an dem internationalen Publikum, das immer noch in Russland ist.
Ja, wir unterrichten Russisch natürlich für Nicht-Russen. Das heißt, unser Klientel war immer international. Das Problem ist natürlich, dass es sehr schwierig ist, nach Russland zu reisen. Es ist mit Mühen verbunden. Es ist auch relativ teuer. Die westlichen Kreditkarten funktionieren nicht. Man kann kein Geld überweisen. Es gibt Einschränkungen mit russischen SIM-Cards, Bankkonti und so weiter. Das war auch der Grund, weshalb wir vor 4 Jahren uns entschlossen haben, im europäischen Riga in der EU eben eine Filiale zu gründen, damit eben unsere Kunden weiterhin die Sprache an einem Ort lernen können, wo eben auch Russisch gesprochen ist. Und das ist in Riga ganz klar der Fall. In Riga haben wir heute noch eine Mehrheit von russischsprachigen Einwohnern.
Wie reagieren eigentlich die lettischen Behörden darauf, dass sie sowohl in Riga, der Hauptstadt Lettlands, als auch in Russland nach wie vor unternehmerisch aktiv sind? Sind die davon begeistert oder nehmen die das einfach hin?
Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Ich weiß nur, dass wir in Lettland mit einer Lizenz operieren. Also die Stadtregierung von Riga hat uns eine Lizenz erteilt für den nicht formalen Unterricht von Russisch. Das steht so in der Lizenz drin. Und ich bin selber Bürger der Schweiz und habe durch die bilateralen Abkommen mit der EU jedes Recht, in Lettland eine Niederlassung zu gründen. Also ich habe bis jetzt noch nichts Schlechtes gehört. Auf der politischen Ebene ist es sicher schwierig in Lettland und das Thema der russischen Sprache und Kultur ist immer wieder hochgekocht, vor allem vor Wahlen. Aber wir unterrichten ja nicht Teile der lokalen Bevölkerung, sondern wir holen ja eigentlich Leute ins Land rein, die sonst eben das Land nicht besuchen würden. Und insofern tragen wir einen Teil dazu bei, dass der Tourismus in Lettland, der jetzt wirklich gelitten hat, dass der wieder ein bisschen aufblüht.
Ich kann mir gut vorstellen, dass die russischen Behörden durchaus zufrieden sind, dass ein Mensch wie Sie Kontakte weiter unterhält, weiter pflegt, weiter aktiv ist. Dennoch, Sie sagten ja auch schon, es ist schwierig, vom Territorium der EU nach Russland zu reisen und zurück. Wie verhalten sich die russischen Behörden Ihnen gegenüber?
Absolut loyal. Ich meine, ich bin schon lange hier, ich mache immer dasselbe und gut, wir sind klein, also wir sind da absolut unter dem Radar. Die Rückmeldungen, die ich erhalten habe, sind absolut positiv, ja klar. Man darf nicht vergessen, dass Russland weiterhin eine sehr dynamische Wirtschaft hat. Ja, wir sprechen von ungefähr 6 Millionen KMUs, das sind Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern und wir sind hier in einem sehr dynamischen, sehr digitalen auch Umfeld tätig. Ja. Man vergisst das häufig ein bisschen, wenn man nur die Schlagzeilen liest in unserer Presse, die dann halt die russische Wirtschaft auf Kriegswirtschaft zusammenfasst. Und das ist eben nicht der Fall. Also wenn man sich hier auffindet, ist es sehr dynamisch und wir sind ja lange nicht die Einzigen. Und ich bin übrigens auch nicht der einzige Ausländer. Viele der Ausländer sind geblieben, das muss man eben auch sagen. Firmen sind abgezogen. Klar, vor allem auch deutsche Firmen, aber die deutschen Manager, die sind zum Großteil eigentlich hier geblieben und arbeiten jetzt einfach für neue Eigentümer.
Ich hatte eingangs schon eine diesbezügliche Frage gestellt. Verstehen Sie oder haben Sie Verständnis dafür, wenn man Ihnen vorwirft, Sie unterstützen einen Aggressorstaat?
Nein, absolut nicht, weil wir unterrichten Russisch, eine wunderbare Sprache, die die Weltliteratur mitgeprägt hat und auch die russische Kultur. Und ich habe das früher schon gesagt, ich kann es wieder wiederholen, für mich ist Russland eine europäische Kulturnation. Und meine Besuche hierhin, also meine regelmäßigen Besuche, sind eben auch wichtig, dass ich mich dessen immer wieder bewusst bin. Ja, wenn wir jetzt nur noch uns an den Schlagzeilen orientieren, entfremden wir uns. Und um denen entgegenzutreten, ist es eben für mich persönlich wichtig, den Kontakt nicht nur übers Internet aufrechtzuerhalten, sondern eben hier zu sein, so oft es möglich ist. Ja, das ist ganz wichtig, weil das sind nicht nur Freunde von mir. Ich rede von den Großstädten. Ja, ich bin eigentlich nur in Moskau und Petersburg unterwegs. Aber da hat sich eigentlich nichts geändert. Und wenn man Russisch als Sprache der Aggressoren definiert, müsste man dazu fügen, dass es eben auch die Sprache der Opfer ist. Ja, in der Ukraine sprechen ja immer noch die Hälfte der Bevölkerung Russisch als Muttersprache. Das macht keinen Sinn. Man sollte die Sprache und die Kultur trennen von der Politik. Das ist meine absolute Überzeugung.
Wir haben Sie, wie gesagt, in St. Petersburg erreicht. Sie sind, sagten Sie selbst, vorwiegend in Moskau und St. Petersburg unterwegs. Merkt man, wenn man sich in diesen beiden Großstädten, diesen beiden Metropolen aufhält, immer eingedenk der Tatsache natürlich, dass Moskau und St. Petersburg nicht Russland allein repräsentieren, aber merkt man in diesen beiden Metropolen, dass man sich in einem Land befindet, das seit 4 Jahren Krieg führt?
Eigentlich wenig. Es gibt Plakate, ja, die aufrufen, sich zu melden als Freiwilliger für Fronteinsatz. Die gibt es, aber es ist auch nicht so, dass die Stadt jetzt zugepflastert wäre mit diesen Plakaten. Ja, das ist nicht so sonst, was nicht gerade sichtbar ist, aber was Tatsache ist. Wir sind natürlich in einer sich vergrößernden Wirtschaftskrise. Das hat viel zu tun mit dem starken Rubel und mit den hohen Leitzinssätzen. Indirekt hängt das natürlich auch mit den Sanktionen zusammen, aber nicht nur. Aber wenn Sie in Petersburg, ich war gestern auf der Krestowski-Insel mit Freunden und es ist eine sehr schöne Parkgegend auf dem Delta der Neva, dann merken Sie nichts von Krieg und Krise. Ja, das ist aber gut. Das hat man aber auch in anderen Gegenden, die Krisen so, dass natürlich die Restaurants immer noch voll sind und die Leute auch Spaß haben wollen. Ja, die wollen halt leben, die wollen ein normales Leben führen, die haben Ziele, die wollen lachen können und wollen sich auch nicht immer entschuldigen für alles, was auf der politischen Bühne abläuft. Also das ist eigentlich für mich ein ganz rationales Verhalten, aber damit haben natürlich viele Leute aus dem Westen Mühe, das akzeptiere ich auch.
In den letzten Tagen drangen Nachrichten an die Welt, dass die Ukraine ziemlich erfolgreich russische Ostseehäfen attackiert hat. Hat man davon was in St. Petersburg mitbekommen? Diese angegriffenen Häfen sind ja doch in der Nähe von St. Petersburg.
Ja, das hat man schon mitbekommen, klar. Das wurde auch in der russischen Presse erwähnt. Das ist nicht etwas, was da geheim gehalten wird, was auch schwierig ist. Die Häfen sind aber relativ weit weg von der Stadt und man nimmt das zur Kenntnis, ist nicht begeistert darüber und spekuliert natürlich, woher diese Angriffe kamen. Es gibt hier durchaus nicht wenige Leute oder Beobachter, die davon ausgehen, dass diese Drohnen entweder mit Mitwissen von den baltischen Staaten gestartet wurden oder sogar von dort gestartet sind, was natürlich unglaublich schlecht wäre. Ich bin kein Militärspezialist und kann Ihnen einfach sagen, dass das hier doch stark diskutiert wird, weil wenn das so wäre, tatsächlich, würde das eventuell eine neue Stufe der Eskalation einleiten, die wir hier absolut nicht wollen. Ja.
Wie begegnen Ihnen eigentlich ganz normale, durchschnittliche russische Menschen, wenn Sie mit ihnen zusammentreffen, wenn Sie mit ihnen reden? Ist der Krieg ein Fokus in solchen Gesprächen oder redet man miteinander über ganz normale Dinge?
Man redet wirklich über ganz normale Dinge und es ist sicher so, dass die Russen, die ich jetzt noch nicht kenne, also neue Bekannte oder auch in einem Museum oder einem Geschäft oder einem Theater, sich unglaublich freuen, wenn Leute kommen, die offensichtlich nicht hier geboren sind, ja, die wie ich mit einem hörbaren Akzent Russisch sprechen, das wird mit sehr viel Wohlwollen aufgenommen, dass wir doch das Land besuchen und nur schon die Tatsache, dass wir hier sind, und ich spreche von wir, weil ich bin ja lange nicht der Einzige, erzeugt viel Wohlwollen und das tut auch gut.
Gibt es eigentlich noch diesen touristischen Verkehr, gerade in St. Petersburg, das ist ja ein touristischer Hotspot schon immer gewesen, gibt es den eigentlich noch, also dass Ausländer aus rein touristischen Gründen nach St. Petersburg kommen, um die alte Pracht der Zarenresidenz zu betrachten, oder merkt man, dass das doch weniger geworden ist?
Also der Anteil des Domestic Tourism, das heißt die Russen, die andere russische Städte besuchen, der ist natürlich enorm gestiegen. Das hat einen direkten Zusammenhang damit, dass die Russen einfach in viele Gegenden in Europa nicht mehr reisen können. Ja? Also die Verschärfung der Visavergabe ist für eine Stadt an der Grenze wie St. Petersburg natürlich katastrophal. Also wir dürfen nicht vergessen, dass allein Finnland noch vor Covid ungefähr 1 Million Visa an Petersburger pro Jahr herausgegeben hat. Und die Petersburger waren wahrscheinlich wie niemand anders in Russland sich gewohnt, übers Wochenende nach Estland, nach Finnland zu fahren oder von dort mit einem Low-Coster in die weite Welt. Und das tut schon weh. Und der Tourismus natürlich über die Landgrenze ist sowieso fast zum Erliegen gekommen, weil Russen dürfen diese Grenzen, die noch offen sind, und wir sprechen hier nur von 2, 3 Grenzübergängen in den baltischen Staaten, eh nicht benutzen. Ja, sie dürfen die Grenze benutzen als Ausländer oder als Doppelbürger, aber nicht für die Russen. Die können nur über das Nadelöhr Istanbul oder Belgrad überhaupt nach Europa fliegen. Ja, und das ist schon einschneidend. Und was daraus folgt, ist natürlich, dass viele Europäer halt diese Kulturschätze nicht mehr sehen, weil es eben kompliziert ist. Es ist möglich, aber es ist kompliziert einzureisen. Und die Russen selber verschieben die Augenmerke Richtung Asien. Ich habe gestern mit einem Mitarbeiter von mir gesprochen, der mit der Familie über Shanghai in die Philippinen fliegt, ja. Und die entdecken halt jetzt im Moment Asien, Südostasien oder auch afrikanische Länder, die weiterhin offen sind, oder auch Südamerika. Ja, wir dürfen ja nicht vergessen, dass Russland von europäischen Staaten sanktioniert wird, aber nicht vom Rest der Welt. Und da verschieben sich halt die Ströme. Und natürlich heißt das eben auch, dass wir mehr Touristen sehen in der Stadt, auch in St. Petersburg, aus dem arabischen Raum, also bis vor kurzem aus dem arabischen Raum und auch aus Asien. Aber nochmals, der Löwenanteil des Tourismus, den ich so in der Stadt sehe, ist ganz klar russisch, also aus anderen russischen Regionen.
Ihr Landsmann Jacques Beau ist von der EU sanktioniert worden, wegen seiner Kontakte nach Russland, wegen seiner Haltung auch, die er laut und öffentlich demonstriert hat. Haben Sie Angst, dass auch Sie wie Jacques Beau sanktioniert werden könnten?
Nein, ich glaube, da gäbe es andere, die noch weiter oben auf der Liste stehen. Nein, weil ich äußere mich sicher nicht zu allen Themen und ich habe auch nicht dieses Inside-Wissen, das natürlich Jacques Beau hatte, weil er ja auch für staatliche Einrichtungen gearbeitet hat. Also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber mir ist einfach wichtig, dass auch die Hörer wissen, dass die Leute hier eigentlich einfach versuchen, ein ganz normales Leben zu führen und dass sie aus meiner Sicht auch ein Recht haben, das zu tun. Ja? Und ich werde mich immer einsetzen für die Sprache und die Kultur und vor allem auch dafür, dass wir diese Brücken, die es wirklich dringend braucht, dass wir die nicht abbrechen. Ja? Das ist mir unglaublich wichtig, weil irgendwann mal werden wir wieder zusammenleben müssen.
Die russische Sprache und Kultur sind seit dem Ukraine-Krieg in Verruf geraten, vor allem im Westen. Der Schweizer Unternehmer Walter Denz betreibt in Russland und Lettland dennoch Sprachschulen und ist auch regelmäßig in Russland unterwegs und hat uns Eindrücke geschildert von seinem Aufenthalt, von seinen Erlebnissen in Russland. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Denz.
Vielen Dank, Herr Peter.